Auf wilden Wegen. Nachdenken über eine andere Medizin. Mein Name ist Gabriele Freitag und ich freue mich auf die letzte Sendung in diesem Jahr. Wir senden schon im dritten Jahr, haben 2017 angefangen. Und heute habe ich einen spannenden Gast, nämlich Professor Dr. Eva Bamberg. Schön, dass du hier bist, Eva.
Ja, ich freue mich auch.
Ja. Und wir werden über Eva Bambergs Fachgebiet reden, natürlich. Sie ist als Diplompsychologin schon sehr früh in das Thema Arbeitspsychologie eingestiegen und hat sich auf den Bereich, den man jetzt vielleicht mal mit Gesundheitsförderung, Stressmanagement so sehr vage umschreiben würde, spezialisiert und ist auch bei der Arbeitspsychologie, einer gemeinsamen Leidenschaft von uns, geblieben und war als Professorin an verschiedenen Unis, zum Beispiel Jena, Flensburg und Innsbruck, bis sie dann glücklicherweise 1997 in Hamburg an der Uni Hamburg gelandet ist, wo sie 20 Jahre lang den Arbeitsbereich Arbeits- und Organisationspsychologie geleitet hat. Und davon werden wir heute einiges erfahren, was es dort an Forschungsvorhaben, Erkenntnissen und vor allen Dingen an Fragestellungen gibt. Denn wir werden Fragen stellen und vielleicht die eine oder andere Antwort finden. Eva, meine erste Frage. Was gefällt dir an der Arbeitspsychologie?
Na, die Psychologie generell beschäftigt sich ja mit psychischen Prozessen, Denkprozessen, mit Gefühlen, wie diese entstehen, wie sie sich entwickeln. Und die spezifische Perspektive der Arbeitspsychologie ist, dass sie danach fragt, inwieweit menschliche Arbeit und Arbeitsbedingungen diese inneren, diese psychischen Prozesse beeinflussen. Mhm. Die Arbeitspsychologie stellt also die Frage, welche Wirkungen Bedingungen auf die psychischen Prozesse haben. Und das ist eine Frage, die ansonsten in der Psychologie schon hin und wieder thematisiert wird, aber meines Erachtens in der Arbeitspsychologie am ausführlichsten thematisiert wird. Das ist so ein Punkt, der mich an der Arbeitspsychologie interessiert hat. Ein anderer Punkt ist, wir haben ja in der Psychologie gelernt, das hast du sicher auch gelernt, dass ein Großteil der menschlichen Entwicklung im Kindesalter und vielleicht noch im Jugendalter stattfindet. Die Frage, inwieweit im Erwachsenenalter weitere Sozialisationsprozesse wirksam sind und inwieweit die menschliche Tätigkeit diese Sozialisationsprozesse beeinflusst, die wird in den anderen Fachgebieten der Psychologie weitgehend ausgeklammert. Das ist aber, finde ich, eine sehr interessante Frage, denn der Mensch ist ja jahrelang erwachsen und bewegt sich in unterschiedlichen Feldern. Und für unsere Gesellschaft ist es von zentraler Bedeutung, wie diese Felder nun eigentlich wirken.
Ja, da kann ich mich gleich einklinken. Mein Faible für die Arbeitspsychologie, wo ich ja sowohl mein Diplom gemacht habe hier an der Uni Hamburg, als auch meine Doktorarbeit geschrieben habe. Also daran kann man schon erkennen, wie wichtig mir das ist. Obwohl ich ja seit 40 Jahren als Psychotherapeutin arbeite, habe ich nicht in der klinischen Psychologie weder eben promoviert noch diplomiert. Genau aus diesem Grunde, damals war ja so auch Aufbruch 70er Jahre, Frauenbewegung, Gesundheitsbewegung und da war es ganz wichtig, ich sag jetzt mal uns, ne, weil das war auch ein kollektiver Prozess, natürlich nicht von allen, aber von sehr vielen am Fachbereich Psychologie, dass wir unsere Sichtweise auf den Menschen nicht individualisieren, sodass eben immer der oder die Einzelne, die ganze Last der Veränderung, heute würde man sagen Selbstoptimierung hat, sondern dass wir die gesellschaftlichen Bedingungen mit einbeziehen. Und das war eben auch der Grund, weshalb viele Frauen vor allen Dingen, aber natürlich auch Männer, sich von diesem Arbeitsbereich, der damals, glaube ich, noch Arbeitsbetriebs- und Umweltpsychologie hieß, sehr stark angezogen fühlten, weil das dort möglich war, diese systemrelevanten Fragen zu stellen. Damit will ich nicht sagen, dass die irgendwo überall anders nicht gestellt werden, aber wie du auch schon sagtest, die Arbeitspsychologie ist dafür auf besonderen besondere Art und Weise prädestiniert. Und da treffen wir beide uns, glaube ich, und das wollen wir auch heute so rausarbeiten. Und das Thema hier ist ja auf wilden Wegen, nachdenken über eine andere Medizin, ne? Und diejenigen, die aufmerksam die vorangegangenen Sendungen verfolgen, werden schon gemerkt haben, dass es hier immer wieder die unterschiedlichsten Perspektiven gibt. Ich will jetzt eigentlich nicht so eine Dichotomisierung machen von Betroffenen- und Expertenperspektive, weil eigentlich auch die Betroffenen, ne, in ihrem Bereich auch Erfahrungs- und Expertenwissen haben und einbringen. Das haben wir hier immer wieder gesehen. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel mit Christoph Kranich von der Patientenberatung der Verbraucherzentrale auch wirklich einen Kritiker des Gesundheitssystems hier gehabt, der sehr stark hier auch diese Systemperspektive eingenommen hat. Also nur noch mal so ein bisschen, wo die am ehesten jetzt anschließen würde, die heutige Sendung. Und schon mal der erste Hinweis auf meiner Homepage, meiner Gabriele Freitags Homepage, www.einwilderort.de, kann man die vorangegangenen Sendungen alle nachhören und sich auch als Podcast runterladen. Weil Tide Radio, hebt ja die Sendungen nur einen sehr begrenzten Zeitraum auf. Ja, das zur Einführung in die Arbeitspsychologie.
Vielleicht noch eine Ergänzung, die auch ganz gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe ursprünglich in Berlin studiert. Mhm. Als ich in Berlin studiert habe, gab es zwei psychologische Institute. Ein sogenanntes linkes Institut, das unter dem Namen Holzkamp sehr bekannt geworden ist, und ein Institut, das ähnlich war wie die anderen psychologischen Institute in Deutschland. Und wir haben seinerzeit im Studium ein Projekt gegründet und entwickelt. Das hat sich genannt Psychologie für die gewerkschaftliche Praxis. Dieses Projekt gibt es jetzt immer noch als Verein. Arbeit, Bildung, Forschung nennt er sich. Mhm. Und in diesem Projekt sind wir davon ausgegangen, dass die Dienstleistung, die die Psychologie erbringt, und zwar die trainingsbezogenen Dienstleistungen, also Trainings in der Arbeitswelt von der Psychologie, eigentlich vor allem Management-Trainings sind. Und wir haben damals in diesem Projekt Trainings entwickelt zum Verhaltens- und Kommunikationstraining für Betriebsräte. Mhm. Also wir haben diese Verhaltens- und Kommunikationstrainings entwickelt und wollten damit gezielt diesen Management-Trainings etwas entgegensetzen. Und dieses Projekt war in meiner Sozialisation ungeheuer wichtig. Mhm. Und von daher denke ich, die Entscheidung für eine bestimmte Ausrichtung ist immer auf der einen Seite eine sehr zielgerichtete Entscheidung, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Zufall immer. Also es gab eine Reihe von Leuten, die dieses Projekt initiiert haben und durchgeführt haben. Und diese Leute waren inspirierend und wir waren eine inspirierende Arbeitsgruppe. Und so kam dann auch dieser Schwerpunkt zustande.
Ja, schön. Ja. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich gehört, dass Professor Bamberg inzwischen emeritiert ist, was aber nicht heißt, dass sie nicht mehr in dem Feld tätig ist. Und da gibt es insbesondere die Forschungsgruppe GESIOP, die sich mit Gesundheitsförderung beschäftigt. Das Wort an dich, Eva.
Okay, danke. dieses Projekt GESIOP haben wir vor ungefähr 3 Jahren beantragt. Und es geht in diesem Projekt um eine spezifische Perspektive der Gesundheitsförderung. Man muss sich betriebliche Gesundheitsförderung, die in der Zwischenzeit in vielen Betrieben, vor allem in Großbetrieben, praktiziert wird, so vorstellen, dass innerhalb des Betriebes Bemühungen bestehen, die unterschiedlich angesiedelt sein können, die Gesundheit der Beschäftigten zu verbessern, etwa durch Veränderung der Arbeitsbedingungen, durch Veränderung der Organisationsstruktur oder durch Veränderung der Führung. Es gibt im Rahmen von Gesundheitsförderung auch eher personenbezogene Maßnahmen, wie zum Beispiel Stressmanagement-Trainings, gesunde Ernährung, gesunde Pause und dergleichen. Das Problem mit der Gesundheitsförderung, die in der Zwischenzeit sehr häufig auch als Gesundheitsmanagement bezeichnet wird, da sich dieser Schwerpunkt in den Management, in die Managementsysteme im Betrieb integriert hat. Das Problem ist, dass es vor allem in Großbetrieben durchgeführt wird und in Betrieben, die die Ressourcen dafür haben. Mhm. Die Kleinbetriebe praktizieren vergleichsweise weniger und es ist eigentlich eine europäische Angelegenheit. Ja, genau. Also es sind Maßnahmen, die vor allem in Europa praktiziert werden. Mhm. Und wir haben immer wieder die Situation, dass ein Betrieb eine sehr gute Gesundheitsförderung oder gutes Gesundheitsmanagement praktiziert, dass aber die Kooperationspartner in anderen Organisationen, mhm. die in anderen Organisationen sind, nichts machen. Mhm. Und darum kümmert sich der einzelne Betrieb auch vergleichsweise wenig. Mhm. Wir sind also der Meinung, dass ähnlich wie es auch im Liefergesetz, das zurzeit in der Diskussion ist, vorgesehen ist, dass ein Betrieb hinsichtlich der Gesundheit der Beschäftigten nicht nur die Verantwortung für die eigenen Beschäftigten hat, sondern auch die Verantwortung für die Beschäftigten anderer Organisation, also zum Beispiel der Zulieferer. Ja. Und dann gibt es da noch einen anderen Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Es gibt ja viele Produkte, die gekauft werden und die unter sehr, sehr schlechten Arbeitsbedingungen produziert werden. Mhm. Es gibt auch viele Dienstleistungen, die erbracht werden, die voraussetzen, dass die Beschäftigten in diesen Organisationen schlechte Arbeitsbedingungen haben, schlechte Bezahlung, prekäre Arbeitsverhältnisse. Ja. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen diese Dienstleistungen, nutzen die Produkte, ohne sich eigentlich viel Gedanken zu machen, wie die entstanden sind, wie die Arbeitsbedingungen in der Organisation sind. Und die Frage, unter welchen Bedingungen ein Verbraucher oder eine Verbraucherin aufmerksam ist gegenüber den Arbeitsbedingungen, das ist meines Erachtens eine ganz zentrale Frage, die wir in diesem Projekt untersuchen.
Ja, spannend. Also danke, Eva, das ist spannend und auch sehr komplex. Ich wiederhole noch mal so etwas. Also diese Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die implizieren ja im Grunde den Gedanken, dass Arbeit krank macht, wenn man nicht wirklich auch eingreift und dafür sorgt, dass die in einem Betrieb Arbeitenden gefördert werden, ihren Stress zu reduzieren und so weiter. Also weißt du besser Bescheid, was für einzelne Unterpunkte dann die Gesundheitsförderung beinhaltet. Da ist ja auch das Stichwort wichtig, hoher Krankenstand, viel Burnout. Also irgendwie, das ist nicht nur so ein subjektives Gefühl, was die meisten Leute teilen, sondern auch wirklich ein Forschungsergebnis, dass der Krankenstand steigt und dass die Betriebe natürlich sehen, dass es besser ist, als dass ständig da die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fehlen, mal präventiv die Gesundheitsförderung zu etablieren. Das steckt ja da praktisch dahinter, ne?
Ja, das würde ich auch so sehen, wobei man sich berücksichtigen muss, dass es, wenn man es jetzt aus der Perspektive der Gewinnmaximierung sieht, und das ist ja für die Betriebe schon eine wichtige Perspektive, dann ist es ja so, dass vor allem die Erkrankungen oder Berufsunfähigkeiten für die Betriebe problematisch sind, die sie viel kosten. Das heißt, die Erkrankung der qualifizierten Beschäftigten, die nicht ohne weiteres ersetzbar ist. Und das bedeutet, für diese Beschäftigten gibt es in der Regel mehr Maßnahmen der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsmanagements als für Beschäftigte, die ohne weiteres austauschbar sind. Für die Beschäftigten sieht es eigentlich nicht so gut aus. Und ganz generell hast du recht, psychische Störungen werden in der Zwischenzeit häufig diagnostiziert, also von den Rentenneuzugängen, denjenigen, die frühzeitig in Rente gehen. Von dieser Personengruppe haben ungefähr 40% psychische Störungen.
Hat die Rückenschmerzen schon überrundet. Ne?
Hat die Rückenschmerzen überrundet. Ja. Auch bei der Arbeitsunfähigkeit spielen psychische Störungen eine große Rolle. Ja. Also so ganz generell sind sie natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, der zu berücksichtigen ist.
Ja. Also, wir haben hier ernsthafte und spannende Themen, mit die eigentlich uns alle auf die ein oder andere Art betreffen und über die es sich lohnt, nachzudenken. Trotzdem werden wir jetzt erstmal die erste Musik einspielen, damit wir auch uns wieder etwas durchlüften und entspannen können. Dream a little dream of me, Mama Cass. Wir sind hier bei Tide Radio. Immer anders. Und zwar in der Sendung Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Und wir sprechen heute, mein Name ist Gabriele Freitag und ich spreche mit meinem Gast Professor Bamberg über das Thema Arbeit und Gesundheit. Eva. Wie wird in der Arbeitspsychologie das Thema Arbeit und Gesundheit konzeptualisiert? Gesehen.
Also so ganz generell wird angenommen, dass sowohl die Frage, ob Menschen überhaupt Erwerbsarbeit ausüben, als auch wie die Frage, wie sie sie ausüben, diskutiert. Man hat festgestellt, dass der Entzug von Arbeit für die Gesundheit ein Problem ist. Das ist letztlich das sind diese ganzen Untersuchungen zu Erwerbslosigkeit, bei denen festgestellt wurde, dass Erwerbslosigkeit Folgen hat, beispielsweise hinsichtlich der Depressivität der Erwerbslosen. Das ist so die eine Seite, um die es uns heute wahrscheinlich weniger geht.
Also die fröhlichen Arbeitslosen werden da angezweifelt. Das entspricht nicht dem Stand der Forschung.
Ganz genau. Ja. So lässt sich das sehr gut zusammenfassen. Ja. Und der andere Punkt ist, dass man davon ausgeht, dass Arbeitstätigkeit zu Wohlbefinden beiträgt, aber eben auch zu psychischer Beeinträchtigung bzw. psychischer Erkrankung beiträgt. Ja. Und man geht davon aus, dass es eigentlich zwei Faktoren sind, die vor allem von Bedeutung sind. Das eine sind die sogenannten Belastungen am Arbeitsplatz, das andere die sogenannten Ressourcen. Mhm. Die Belastungen oder die Stressoren, dazu gehören etwa arbeitsorganisatorische Probleme, soziale Stressoren und vor allem ganz wichtiger Stressor, Zeitdruck, sind verbunden mit unterschiedlichen Erkrankungen, dabei auch psychische Erkrankungen. Zu den Belastungen gehören auch die ganzen Umgebungsbelastungen, die schon ganz lange untersucht sind. Dazu gehört auch eine Arbeitszeit, die nicht dem Rhythmus der Menschen entspricht, also zum Beispiel Nacht- und Schichtarbeit. Auf der anderen Seite gibt es die Ressourcen. Die Ressourcen sind diejenigen Faktoren bei der Arbeit, die uns gesund halten. Also zum Beispiel Sinn der Arbeit, Möglichkeit, etwas zu lernen durch die Arbeit, sozialer Austausch bei der Arbeitstätigkeit. Das alles sind Faktoren, die uns gesund halten oder auch gesund machen. Und der zentrale Faktor ist jetzt eigentlich, wie sich Ressourcen zu Stressoren verhalten. Ob die Ressourcen so ausgeprägt sind, dass die Stressoren damit bewältigt werden können. Und ein anderer wichtiger Faktor ist, inwieweit es eine Passung gibt zwischen den Bedingungen der Person und den Bedingungen, also zwischen den Merkmalen der Person und den Bedingungen am Arbeitsplatz. Ja. Das heißt zum Beispiel, ist die Qualifikationsanforderung durch die Arbeitsaufgabe so, dass ich sie mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten auch tatsächlich erfüllen kann.
Ja, ja. Mir fällt da der Begriff auch ein, der ja auch von dir, ne, in deinen Forschungsvorhaben oder in euren, die sind ja meistens auch kollektiv, ne, benutzt wird, der Begriff der guten Arbeit. Also die Arbeitspsychologie beschäftigt sich damit, was für die Menschen die gute Arbeit ist. Ne? Wo eben, wie gesagt, die Stressoren nicht so überhand nehmen, die Ressourcen schön vorhanden sind. Und während du so erzähltest, fiel mir auch ein, in meiner mittlerweile ja schon fast 40-jährigen Arbeit als Psychotherapeutin ist mir aufgefallen, dass am Anfang meiner Tätigkeit die Patientinnen, ich habe am Anfang ja überwiegend mit Frauen gearbeitet und später dann in der Kassentherapie mit beiden Geschlechtern, praktisch ihr Privatleben thematisiert haben. sagen wir mal, Beziehung zu der Mutter, Herkunftsfamilie und so weiter. Und das immer mehr zunahm, dass sowohl Männer als auch Frauen ihre Erwerbsarbeit in der Therapie thematisiert haben, als Belastungsfaktor, als Problem. Und wir inzwischen darüber ziemlich viel reden, mit den meisten Patientinnen und Patienten mehr als über ihr Privatleben, was häufig die richtige Ressource auch ist, damit sie das schön bewältigen können. Das fand ich ganz spannend und meistens kommt dann auch noch, ne, und meine Einzelfälle, eine Sammlung von Einzelfällen, die ich ja nun mittlerweile da meiner Praxis gemacht habe, sagt ja auch was aus. Meistens kommt bei diesen belastenden Faktoren raus, dass es zum Beispiel nicht das Klientel ist. Ich habe auch dann viele Lehrerinnen, Sozialpädagogen. Gut, die Leute können auch ein bisschen anstrengend sein, ne? Kinder, Jugendliche oder aber der Stressor ist meist viel mehr, wie das Ganze organisiert ist. Da reiben die Leute sich auf und da haben sie den Eindruck, da wird nicht gut genug für sie gesorgt. Da werden sie nicht gehört. Da ist, gerade jetzt zum Beispiel habe ich von verschiedenen Seiten mitgekriegt, in der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten, da sind Konzepte natürlich noch nicht ausgereift. Das wäre ja noch nicht mal das Problem. Aber dann wird auch nicht auf die Menschen, die ja die Erfahrung machen und wissen, wie es besser gehen könnte, wirklich gehört und so. Und das, ne, führt dann ja zu einer Menge Frust. Also ich spreche auch gerne mit Leuten über ihre Arbeit. Wie gesagt, es ist zunehmend der Fall und ich finde es spannend, wie viel Leiden in dem, was ich da erfahre, die Arbeitsbedingungen erzeugen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Nochmal ganz kurz zu diesem Begriff gute Arbeit.
Ja.
Man muss vielleicht berücksichtigen, dass das ein Begriff ist, der stammt nicht aus der Arbeitspsychologie, sondern die Arbeitspsychologie hat sich da eingebracht. In den 70er Jahren wurde ja dieser Schwerpunkt Humanisierung des Arbeitslebens entwickelt. Es gab damals ein Regierungsprogramm, das der SPD-Politiker Matthöfer ins Leben gerufen hat. Ein Forschungsprogramm, das sehr, sehr groß war und bei dem es darum ging, die Arbeit, wie der Name sagt, humaner zu gestalten, also zu prüfen, inwieweit Arbeitsbedingungen so entwickelt werden können, dass die Menschen Qualifizierungsmöglichkeiten haben und geringe Belastungen haben. Mhm. Der Hintergrund war, dass nach einer langen Phase des Aufbaus sehr belastende Arbeitsbedingungen entstanden waren, dass es zunehmend Arbeitsbedingungen gab und Arbeitsaufgaben gab mit hohen Qualifikationsanforderungen und dass die Notwendigkeit bestanden hat, in der Arbeitswelt diesen veränderten Anforderungen gerecht zu werden. Und die Arbeitspsychologie hat sich damit ins Spiel gebracht und hat eine Vielzahl von Forschungsarbeiten dazu geliefert und auch wichtige Forschungsergebnisse geliefert. Und ich denke, eine ganz zentrale Perspektive dabei war, die deckt sich zum Teil mit dem, was du gesagt hast, eine ganz zentrale arbeitspsychologische Perspektive war, dass die Arbeitsaufgabe der ganz zentrale Punkt ist. Mhm. Also die Arbeitsaufgabe entscheidet letztlich, ob bestimmte Bedingungen belastend sind und wie diese Belastung von mir selbst wahrgenommen wird. Ja. Wenn die Arbeitsaufgabe gut organisiert ist und gut in den Kontext beispielsweise der Organisation eingebettet ist, dann ermöglicht es eigentlich den Beschäftigten eher, mit der Arbeitsaufgabe zu wachsen und sich zu entwickeln. Und problematisch ist, wenn zum einen diese Arbeitsaufgabe nicht richtig strukturiert ist, also zum Beispiel es wird zu viel von ihnen erwartet, entweder qualitativ, also zu anspruchsvoll, oder was viel häufiger ist, quantitativ, zu viel. Oder es gibt keinen richtigen Bezug zu den sonstigen Aufgaben der Organisation, dann wird es richtig schwierig.
Ja, ich muss da auch dran denken. Ich habe zum Beispiel häufig, dass eben von Frauen, gerade im sozialen Bereich, immer noch so eine Menge Extraleistungen, das Klientel praktisch emotional zu versorgen, erwartet wird, die in ihren Aufgabenbereich nicht mehr gehören und teilweise auch wirklich dann zu viel sind, auch zu viel Nähe erzeugen. Aber man denkt, dass Frauen in diesem Bereich der sozialen Arbeit gesellschaftliche Konflikte doch dadurch befrieden können, dass sie immer ordentlich reinbuttern. Also das jetzt ein Beispiel natürlich von vielen, ne, was mir immer mal wieder so begegnet und wo ich dann natürlich als Therapeutin mit den Leuten dran arbeite, ihren Bereich klarer zu definieren, was aber auch deutlich zeigt, dass der nicht vorher klar definiert ist. Ne? Ja, sonst müssten wir das ja gar nicht machen. Ne? Ja. Ich glaube, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, den zweiten Song einzuspielen von Professor Bamberg mitgebracht. Und zwar A Hard Day's Night von den Beatles. Hard Day's Night. Wir sind hier in der Sendung Auf wilden Wegen, nachdenken über eine andere Medizin. Und ich, Gabriele Freitag, spreche mit der Arbeitspsychologin Professor Eva Bamberg über die Härten der Arbeit, um die sich nämlich die Arbeitspsychologie kümmert, wie man da was verändern, verbessern kann, wie man die erfasst, mit welchen Tools, wo die genau liegen und so weiter. Eine besondere Härte wird mit dem Stichwort Mobbing bezeichnet. Eva, das Wort an dich.
Mobbing. Ich würde Mobbing als die Spitze eines Eisbergs bezeichnen. Und zwar eines Eisbergs, der aus einer Vielzahl sozialer Stressoren besteht. Ja. Soziale Stressoren haben wir ja immer wieder im Arbeitsalltag, haben wir eigentlich bis zu einem bestimmten Ausmaß alle. Und die Frage ist immer, erstens, welches Ausmaß nehmen Sie ein? Und zweitens, wie können wir damit umgehen? Und wenn soziale Stressoren sich kumulieren, wenn sie gehäuft gegen eine Person gerichtet sind, wenn sie verbunden sind mit Angriffen auf die Persönlichkeit dieses Menschen oder dieses Arbeitenden, dann könnte man das als Mobbing bezeichnen. Es gibt noch ein paar andere Definitionen, aber auf die komme ich jetzt.
Mit dieser Definition sehr viel anfangen. Ich fühle gerade noch mal so rein meine Therapien mit Menschen, die genau deswegen therapeutische Hilfe suchen, weil sie mit den Folgen des Mobbing auch wirklich nicht mehr allein klarkommen und auch nicht mehr allein klarkommen können. Also wirklich noch mal dringende Ermahnung, weil das sind meistens Menschen, die das lange versucht haben, super tapfer mit allem, was sie aufbieten konnten. Und ich sehe das nie im Leben, kann man da ohne Unterstützung wieder rauskommen. Ich muss sagen, das sind mit die, ja Gott, Therapien sind ja nie so besonders leicht, aber ich war, sagen wir mal so, ich war überrascht, wie schwer das ist, diese Melange aus Selbstabwertung, Scham, Anstrengung und dann ja auch objektiver und objektiven Stressoren, Degradierung, rechtlichen Fragen, die irgendwie innerlich einigermaßen auf die Reihe zu kriegen und einigermaßen wieder in eine Entspannung zu kommen. Meine Güte nochmal, ne? Das ist richtig schwer. Also kann ich sagen, ne? Man, klar, als tiefenpsychologische Psychotherapeutin kennt man eine Menge Problemfelder. Aber was so unter diesem Stichwort Mobbing da wirklich passiert, das hat mich beeindruckt im Sinne von ist sehr, sehr heftig und erfordert von den Einzelnen ungeheuer viel.
Ja, interessant sind eigentlich die institutionalisierten Hilfemöglichkeiten, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt wurden. Ja. Also nochmal vorneweg, ich würde sagen, Mobbing ist die Spitze des Eisbergs. Ja. Davor gibt es alltägliche soziale Stressoren und es gibt davor die Situation, dass mit diesen alltäglichen sozialen Stressoren nicht richtig umgegangen wird. Ja. Von daher geht es eigentlich bei einer guten Mobbingprävention natürlich darum, im Sinne der tertiären Prävention die Mobbing-Opfer zu unterstützen. Aber letztlich geht es auch darum, Mobbing überhaupt zu verhindern. Und da muss man meines Erachtens bei den Stressoren, bei den sozialen Stressoren bereits ansetzen und nicht erst bei den Mobbingfällen.
Absolut.
Und in der Geschichte war es so, dass als Mobbing zunehmend in die Diskussion kam, wurden eine ganze Reihe von Mobbing-Beratungsstellen entwickelt, zum Teil bei den Gewerkschaften, zum Teil aber auch in Institutionen. Ich erinnere mich, hier in Hamburg hatte das UKE eine Mobbing-Beratungsstelle. Mhm. Und im Laufe der Zeit sind viele Organisationen dazu übergegangen, statt Mobbing Fairness-Stellen zu institutionalisieren. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Das heißt, ich versuche bereits im Vorfeld positive Entwicklungen, positive soziale Entwicklungen zu unterstützen. Mhm. Also ich formuliere vor allem die Frage, wie können die Beschäftigten und wie können Vorgesetzte und Beschäftigte fair miteinander umgehen? Wie kann man das unterstützen? Ja. Und durch solche Maßnahmen kann man meines Erachtens viel gegen Mobbing machen.
Ja, freut mich sehr, sehr zu hören, weil meine bescheidene Beobachtung ist die, dass die, sagen wir ruhig, Mobbing-Opfer häufig den Eindruck haben, dass das sie aus heiterem Himmel trifft. Das heißt, sie haben die Stressoren, die vorher waren, nicht wirklich wahrgenommen als Stressoren, sondern als selbstverständlich angenommen. Und da kann man in der Tat nur institutionell gegensteuern, ne? Weil das Allerletzte, was man dann ja machen möchte, ist, ihnen auch noch die Verantwortung oder gar die Schuld daran irgendwie da aufoktroyieren, dass sie das nicht wahrgenommen haben. Da muss man absolut institutionell gegensteuern. Ne? Das habe ich immer wieder gehört, dass die Menschen, die davon betroffen haben, den Eindruck hatten, wieso, bis vor kurzem war doch alles noch in Ordnung und dann zieht es mir hier sozusagen die Schuhe aus. Ne? Und eine Frage habe ich da noch, du sprichst ja, wie ich das jetzt gerade gehört habe, von Betrieben. Wie ist es denn mit dem sogenannten öffentlichen Dienst? Was machen die denn da? Weil ich habe so gerade den Eindruck, dass viele Mobbingopfer, die mir so vor die Nase kamen, aus dem öffentlichen Dienst kam.
Ja, das war verkürzt von mir. Ja. Es gab eine ganze Reihe von Untersuchungen, in welchen Organisationen Mobbing vor allem vorkommt.
Ja.
Die sind aber nicht so sehr zuverlässig. Aber so in der Tendenz ging es, war das Ergebnis oft so, dass insbesondere im sozialen Bereich relativ viele Mobbingopfer zu finden sind. Also im das wird im öffentlichen Dienst nicht anders sein als in den Betrieben. Im Gegenteil, man kann sich vorstellen, dass im öffentlichen Dienst und in Verwaltung unter Umständen Mobbing sogar häufiger ist als in einem Betrieb.
Also meine, wie gesagt, bescheidene Beobachtung, ging irgendwie in diese Richtung. Also ich war da ziemlich schockiert.
Also man muss sich ja vorstellen, dass für diese sozialen Stressoren soziale Prozesse auch besonders wichtig sind. Das heißt, die kritische Frage ist, inwieweit sind die Leute aufeinander angewiesen bei der Erwerbstätigkeit? Inwieweit gibt es Kooperationszwänge? Wenn es diese Kooperationszwänge gibt, dann ist Mobbing immer wahrscheinlicher, als wenn es diese Kooperationszwänge nicht gibt. Und von daher sind natürlich Verwaltungen und ist der ganze soziale Bereich ein Feld, in dem Mobbing auf jeden Fall stattfinden kann.
Prädestiniert,
ja. Und ein Punkt muss man vielleicht noch ergänzen. In Zeiten des Personalabbaus ist Mobbing natürlich in manchen Fällen auch eine Maßnahme, um den Personalabbau zu unterstützen.
Richtig.
Das heißt, ein Vorgesetzter hat die Auflage, er soll 5% seiner Beschäftigten einsparen. Er beobachtet Mobbing bei sich in den Abteilungen. Und wenn er diese Einsparungszwänge empfindet, dann wird er unter Umständen weniger gegen Mobbing unternehmen, als wenn er seine Beschäftigten halten möchte. Ja. Und von daher ist die Konjunktur sicher immer auch ein wichtiger Faktor, der Mobbing begünstigen kann.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Und bei dem, was du erzählst, entsteht aber der Eindruck, ist das zutreffend, dass es doch zunehmend Hilfen gibt und Prävention, also dass sich da richtig gut was tut, oder wäre das jetzt übertrieben zu sagen, Mobbing zu verhindern beziehungsweise Mobbingopfern wirkungsvoll beizustehen?
Also ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Institutionen, die unterstützen. Es ist sicher auch so, wie du es vorher beschrieben hast, dass die Therapeuten da mehr und mehr aufmerksam werden gegenüber diesem Thema. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, das muss man schon auch sehen, dass viele Mobbingopfer eigentlich relativ wenig Handlungsmöglichkeiten haben. Mhm. In vielen Fällen ist die Frage, finden Sie einen anderen Arbeitsplatz? Mhm. Können Sie im Betrieb umgesetzt werden? Mhm. Gibt es solche Möglichkeiten oder gibt es sie nicht? Und von daher ist es zwar im Laufe der Zeit besser geworden, es gibt mehr Präventionsmöglichkeiten, aber sie sind sicher immer noch nicht ausreichend.
Mhm. Ja, vielen Dank, Professor Eva Bamberg. Wir sprechen weiter nach der nächsten Musik. Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Ich bin hier, mein Name ist Gabriele Freitag, im Gespräch mit Professor Eva Bamberg, einer Arbeitspsychologin. Und wir haben uns gerade vor der Musikpause mit den richtig schlimmen Dingen, die bei dem Thema Arbeits- und Gesundheit natürlich unbedingt thematisiert werden müssen, befasst. Thema Mobbing. Und haben jetzt eben diesen schönen Song gehört von Holly Cole, I'm Only Sleeping, was uns so etwas sanft zum Thema Handlungsmöglichkeiten bringt. Denn wie immer in der Psychologie geht es ja nicht nur darum zu schauen, wie nun alles ist, sondern auch Vorschläge zu machen, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Eva, wie sieht's da aus?
In der Arbeits- und Organisationspsychologie wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Menge von Handlungsmöglichkeiten entwickelt und die setzen an unterschiedlichen Punkten an. Die eine Variante ist, so wie wir vorher auch besprochen haben, letztlich die Arbeitsaufgabe in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, ist diese Arbeitsaufgabe leistbar für den Beschäftigten? Hat sie genug Abwechslung? Bietet sie Lernmöglichkeiten? Mhm. Also ist sie mit Belastungen oder Ressourcen verbunden? Und was kann man tun? Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist zu überprüfen, wie ist die Arbeitsaufgabe in die jeweilige Organisation eingebettet? Also wie ist der Bezug zu den anderen Aufgaben? Macht es eigentlich Sinn, so wie es konstruiert ist? Oder muss man da etwas verändern? Und dann gibt es schließlich die Möglichkeit, direkt an der Person anzusetzen, beispielsweise über, ja, im Extremfall über therapeutische Maßnahmen, wenn die jeweiligen Personen sehr starken Belastungen über sehr lange Zeit ausgesetzt sind, aber auch eigentlich mit der Person zu überlegen, was kann sie ändern, wie kann sie sich selber verändern, welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind gegeben. Und all diese Maßnahmen, also Arbeitsplatzgestaltung, Organisationsgestaltung, Führung, so etwas wie Training, Supervision und Coaching, wird in der Zwischenzeit eigentlich gemacht.
Ja, damit würdest du ja fast schon meine weitere Frage beantworten, aber ich stelle sie trotzdem nochmal explizit. Inwieweit werden denn die Erkenntnisse der Arbeitspsychologie über das, was Menschen brauchen, um gesund zu bleiben mit ihrer Arbeit, ich sage jetzt nicht trotz ihrer Arbeit, ich sage mit ihrer Arbeit, wie weit werden diese Erkenntnisse umgesetzt?
Tja, das ist eine... Das ist eine sehr interessante Frage. Also, so wie ich vorher eigentlich auch schon angesprochen habe, in den Fällen, in denen es sich um hochqualifizierte Beschäftigte handelt, deren Anwerbung schwierig war, deren Einarbeitung aufwendig war, bei denen es teuer wäre, wenn sie wieder gehen würden. In diesen Fällen ist ein Betrieb auf jeden Fall bemüht, die Beschäftigten zu halten. Und er wird viel tun, um die Arbeitsbedingungen entsprechend zu gestalten. In den Fällen, in denen die Beschäftigten austauschbar sind, sieht es dagegen nicht so gut aus. Da kommt es wirklich auf die Frage an, inwieweit ein Betrieb für sich selber die Verantwortung sieht, Gesundheitsmanagement für diese Gruppe zu praktizieren und auch durchzuführen. Und das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich in Betrieben. Also es gibt viele Organisationen, in denen da relativ wenig gemacht wird. Man muss auch dazu sagen, dass selbst bei den qualifizierten Beschäftigten häufig nicht genug getan wird. Also wir hatten mal die Situation, dass wir für einen Betrieb hier in Hamburg Stressmanagement-Coaching für Führungskräfte durchgeführt haben. Das hatte auch zumindest kurzfristig durchaus einen Erfolg. Ein Kollege von mir war dann
Also ihr von der Uni habt das
ja
durchgeführt.
Wir haben, ne, das von der Uni aus durchgeführt, genau. Ein Kollege von mir war dann ungefähr 2 oder 3 Jahre später nochmal in dem Betrieb, sollte wieder etwas mit den Führungskräften durchführen. Und es waren komplett, sie waren komplett ausgewechselt. Also es waren komplett andere. Mhm. Das heißt, diejenigen, die bei uns im Coaching waren, waren in der Zwischenzeit alle gegangen.
Genau, das kann man jetzt ganz unterschiedlich interpretieren.
Das,
ne?
Kann man,
könnte auch die Sensibilisierung durch das Coaching gewesen sein, die die dazu
genau
gebracht hat, zu sagen, Mensch, das ist hier nichts für mich. Ne? Könnte aber auch, ne, die dann doch viel zu große Belastung und so weiter und so weiter.
Das, genau.
Genau, die waren ja, ja nun weg, da konnte man sie nicht ja mehr befragen, nehme ich mal an. Ne?
Ja, aber, ganz genau.
Ja, ja.
Oder vielleicht
ja
noch ein anderes Beispiel.
Auf jeden Fall nicht eine erfolgreiche Integration dieser unter Belastung leidenden Menschen in den Betrieb. Sonst
auf,
wären sie ja nicht alle
auf
weg.
Das war es auf jeden Fall nicht.
Genau.
Das war es auf jeden Fall nicht.
Ja.
Oder ein anderes Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit ein Projekt zum Thema Rufbereitschaft durchgeführt. Mhm. Rufbereitschaft heißt, dass die Beschäftigten im Gegensatz zu Bereitschaftsdienst nicht im Betrieb sind, sondern zu Hause, aber auf Abruf für den Betrieb tätig sein müssen, mhm, was aber auch zu Hause sein kann. Mhm. Und wir haben für diese Untersuchungen über Rufbereitschaft Betriebe gesucht. Und ganz oft haben wir die Antwort von den Betrieben bekommen, als wir gefragt haben, ob wir bei mhm ihnen Untersuchungen machen dürfen und ob wir mit ihnen Handlungsmöglichkeiten entwickeln sollen. Mhm. Mhm. Ganz oft haben die Betriebe geantwortet, das ist für uns ein großes Problem, aber wir lassen den Deckel drauf.
Ja,
wir wollen uns nicht drum kümmern.
Ja.
Also
das ist
von
ja
daher,
eine deutliche Antwort.
Ja. Von daher, ich denke, es tut sich viel.
Ja.
Es tut sich auch deshalb viel, weil in der Zwischenzeit im Arbeitsschutzgesetz Gefährdungsbeurteilungen gesetzlich vorgeschrieben sind, auch Gefährdungsbeurteilungen ja psychischer Belastung.
Mhm.
Und die beinhalten ja auch Maßnahmen gegen mhm diese psychischen Belastungen. Also es tut sich einiges, aber die Bemühungen könnten noch verstärkt werden.
Ja, ja. Ich erinnerte mich wieder auch jetzt an Einzelfälle, Patientinnen oder Patienten in der Therapie. Und ich war manchmal, ich erinnere mich gerade an einen Patienten, ne, Tätigkeit wirklich am Band, Malocha und ne, Angsterkrankung entwickelt und so. Und wie die sich bemüht haben, insbesondere der Chef, ihn da wieder einzugliedern, verschiedene andere Arbeitsbereiche, Verständnis und so weiter. Also manchmal läuft das herzzerreißend gut. Ich denke, es hängt dann auch von einzelnen Personen ab,
ja,
ne, so.
Ja.
Und das hat mich gefreut, aber es gibt natürlich auch die Beispiele, wo das nicht so ist. Ja, und worauf ich auf jeden Fall noch hinweisen will, weil wir sprechen ja hier, oder beziehungsweise du, Eva, sprichst ja hier so viele spannende Sachen an und Forschungsergebnisse, Überlegungen. Die Hörerinnen und Hörer können natürlich da auch gerne was weiter drüber lesen. Ich habe gerade mal vorhin geschaut, zum Beispiel das Handbuch Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement wurde 2011 von dir mit erstellt und herausgegeben. Also die Publikationsliste von Professor Bamberg ist natürlich lang und da kann man diese Sachen, die wir jetzt hier praktisch anreißen, aber auch schon ein bisschen vertiefen, aber natürlich nicht, wer weiß wie, machen können, dann auch weiter lesen, sehr gerne. Und wichtig ist mir auch noch zu sagen, die vorangegangenen Sendungen kann man auf meiner Webseite einwilderort.de nachhören und sich auch als Podcast runterladen. Und gemütlich beim Bügeln, beim Spazierengehen dann da so vor sich hinhören. Wir senden immer mit auf wilden Wegen am 5. Dienstag im Monat um 19 Uhr. Und wiederholt wird es am Sonntag drauf um 11 Uhr. Und bei Tide ist es immer jeweils eine Woche nachzuhören. Dann ist es bei Tide nicht mehr. Ja, bleiben Sie bei uns, bleiben Sie uns treu. Aber noch eine allerletzte Frage gern an Professor Eva Bamberg, die ich ja immer allen stelle. Was wünschst du dir von einer anderen Medizin?
Das ist eine ganz interessante Frage. Zuallererst habe ich eigentlich Wünsche an den Gesetzgeber. Bislang ist für das Thema Gesundheit vor allem der Mediziner zuständig. Der Mediziner ist übrigens auch für psychische Belastungen zuständig. Die Psychologen werden da nicht benannt. Und ich wünsche mir an den Gesetzgeber, dass die Verantwortung der Psychologinnen und Psychologen auch gesetzlich mehr verankert wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Im Arbeitsschutzgesetz bzw. im Arbeitssicherheitsgesetz.
Eva, da kann ich dir nur aus vollem Herzen zustimmen, ja, weil das ist eben das Schöne an der Arbeitspsychologie, ne? Sie verlagert nicht die Verantwortung in die Einzelnen hinein, ne? Sondern sie ruft wirklich nach gesellschaftlichen Lösungen, weil genau das hat sie im Blick, ne? Auch die gesellschaftlichen Veränderungen der Arbeitswelt. Wir haben uns jetzt dem schönen Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz nicht gewidmet. Es hätte den Rahmen gesprengt. Wir hätten dazu auch was zu sagen gehabt, beziehungsweise insbesondere du. Aber ja, wir können hier nicht alles abhandeln und haben uns so entschieden. Aber ja, ich hoffe, wir haben es erfolgreich geschafft, eine Lanze für die Arbeitspsychologie hier zu brechen und den Hörern und Hörerinnen klarzumachen, was das für ein spannendes Gebiet ist. Ich möchte mal wetten, dass die meisten es nicht kennen. Und ja. Was können wir zum Schluss noch sagen? Was wollen wir unbedingt noch sagen? Wir wollen vor allen Dingen jetzt noch ein letztes Lied, auf das wir uns beide geeinigt haben, einspielen, was man so als Vorschlag zu einer gesunden Arbeitseinstellung sehen kann und was auch das Ende des Jahres, das neue Jahr thematisiert und einfach so, ja, sowas Forsches, Freches hat. Von dem wir beide glauben, dass es eine gute Ressource ist und gekräftigt werden soll. Und zwar Rio Reiser, lass uns das Ding drehen!